Herzlich willkommen zu einem weiteren HTGF-Geburtstagspodcast. Wir sind 15 Jahre alt geworden und hätten am liebsten eine riesige, riesige Party mit euch allen zusammen gefeiert. Leider geht's in diesem Jahr nicht, vielleicht im nächsten Jahr. Und stattdessen haben wir 15 richtig coole Podcasts. Und heute dabei die Nora Blum aus unserem Portfoliounternehmen SelfLP. Herzlich willkommen, Nora.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
Hey Nora, die Corona-Krise setzt mir total zu. Ich fühle mich ganz schlecht. Ich komme morgens nicht aus dem Bett. Ich bin ganz langsam. Kannst du mir helfen?
Das kann ich. Da bist du bei uns genau richtig. Wir bieten mit SelfLP Online-Therapieprogramme für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Insofern ist das genau unser Thema.
Genau. Also es war jetzt nur ein kleiner Werbeblock. Ich glaube, ein super wichtiges Thema, weil man traut sich ja nicht wirklich zum Psychiater zu gehen und ihr setzt die Schwelle da runter, sodass man da ganz leicht sich Hilfe holen kann. Aber nicht nur eine App, sondern auch tatsächliche Beratung.
Genau, das ist richtig. Also wir haben mit SelfLP uns zum Ziel gesetzt, Menschen mit psychischen Erkrankungen einen leichteren Einstieg zu geben in psychologische Hilfe. Es ist einfach in Deutschland so, dass Menschen mit Depressionen, mit Angststörungen, mit Essstörungen wirklich monatelang auf einen Therapieplatz warten müssen. Und das ist etwas, was wir einfach so nicht hinnehmen wollten. Und deswegen haben wir SelfLP gegründet vor 4,5 Jahren. Und unser Produkt funktioniert so, dass der Patient zum einen ein Online-Tool bekommt, womit da so ein bisschen die Strategien der Verhaltenstherapie beigebracht bekommt. Das Ganze ist so ein bisschen wie ein E-Learning-Tool. Also man bekommt Videos und Übungen und Texte und lernt und dann setzt man es um in Form von Hausaufgaben, die der Patient macht und klickt sich da im Prinzip so durch die einzelnen Module durch. Das Ganze geht 3 Monate und während er diesen E-Learning-Kurs absolviert, wird er die ganze Zeit von einem persönlichen Psychologen begleitet. Also wir sind keine reine App, sondern wir finden einfach, dass für ein Thema wie psychische Erkrankung der menschliche Support noch sehr, sehr wichtig ist. Deswegen bekommt jeder Patient, der bei uns zu uns kommt, immer einen persönlichen Ansprechpartner.
Ihr seid ja noch ein recht junges Unternehmen, junges Gründerinnen-Team. Ich glaube, rein Gründerinnen, 100%.
Drei Frauen, sowas soll es geben.
Ja, und ich kann dir sagen, in unserem Portfolio, wir haben knapp 10% Gründerinnen. Und das sind
zu wenig.
Das ist viel zu wenig und vor allen Dingen, weil auch die Performance der Unternehmen mit Gründerinnen besser ist als praktisch ohne Gründerinnen. Von daher, kommt alle zu uns, wir wollen euch gerne finanzieren, weil es lohnt sich. Und ihr seid recht jung unterwegs und trotzdem die Frage nach der Einschätzung, wie sich die Dinge in den letzten Jahren entwickelt haben. Wir haben ja einerseits einen riesen Boom gehabt, aber andererseits gelingt es uns nicht, die großen Facebooks und Googles hervorzubringen in Deutschland. Was ist deine Sicht auf die Gründerszene? Was ist gut? Was lief gut? Was könnte noch verbessert werden?
Ja, also ich kann jetzt natürlich überwiegend aus der Sicht der Gründerszene im Gesundheitsbereich sprechen, weil das natürlich unser Gebiet ist. In den letzten Jahren, denke ich, gab es eher weniger Unternehmen, die sich in den Gesundheitsbereich getraut haben, weil es eben ein hochregulierter Markt ist und insofern auch wirklich sehr schwierig ist, in Deutschland Geschäftsmodelle zu finden. Und ich wurde von vielen angesprochen, um Gottes Willen, wie kann man denn ein Start-up gründen im Gesundheitsbereich in Deutschland? Wer will denn das freiwillig machen? Und es war ja auch eine sehr, sehr lange Reise, sage ich mal, hat viele Hürden bereitgestellt jetzt in den letzten 4,5 Jahren. Die Zusammenarbeit mit Krankenkassen, die Zusammenarbeit mit Versicherungen. Und ich glaube, so geht es sehr vielen Unternehmen in der Gesundheitsbranche. Und ich weiß von sehr vielen Unternehmen, die es auch nicht geschafft haben, in diesem Markt Fuß zu fassen. Was jetzt natürlich sich nochmal dreht, ist, dass wir einen sehr digital affinen Gesundheitsminister haben in Deutschland, mit dem Jens Spahn, der wirklich ein Gesetz nach dem anderen ins Leben ruft, was die Digitalisierung im Gesundheitswesen fördert. Und ich glaube auch, insofern wird jetzt auch der Startup-Markt für Produkte im Gesundheitsmarkt immer interessanter. Das heißt, ich glaube, es wird einen Schub geben von Gründungen im Gesundheitsmarkt und zu Recht, weil der Markteintritt in Deutschland sehr viel einfacher gemacht worden ist. Und ich glaube, sowas ist gut für die Gesundheitsszene insgesamt, dass die Digitalisierung nach vorne gebracht wird, aber eben auch für die Startup-Szene.
Wir hatten ja jetzt mit Delivery Hero ein sehr junges Unternehmen im DAX 30, noch keine 10 Jahre alt, 20 Milliarden Bewertung, riesig, also unglaublich. Wir waren leider nicht investiert, aber der Lukas Gadowski hält ja immer noch Anteile und Riesenerfolg. trotzdem, wenn man die 20 Milliarden nimmt und vergleicht mit einem Unternehmen, was kaum älter ist, Facebook, 700, 800 Milliarden Dollar. Warum gelingt es uns nicht, diese ganz, ganz großen Erfolge hervorzubringen? Was ist deine Sicht als Gründerin darauf? Warum haben wir kein 300, 500 Milliarden Unternehmen in der deutschen Startup-Szene? Delivery Hero ist wahrscheinlich das größte mit 20 Milliarden.
Ja, das stimmt. Also auch nochmal ein großes Glückwunsch an Delivery Hero. Falls jemand zuhört, finde ich auch wirklich richtig stark. Ich habe ja auch meine ersten Startup-Erfahrungen bei Rocket Internet und bei Foodora gemacht, was ja dann von Delivery Hero übernommen wurde. Deswegen habe ich natürlich auch nur die wärmsten Gefühle gegenüber Delivery Hero. Ja, warum ist das nicht gang und gäbe in Deutschland? Ach, ich glaube, Deutschland ist ein spezieller Markt. Also auch wenn man sich die Investorenszene anguckt, ist natürlich alles ein bisschen kleiner, sage ich mal. Also große Tickets werden hier kaum vergeben. In Amerika ist es alles bisschen größer, sage ich jetzt mal. Es ist mehr die Mentalität, glaube ich, go big or go home. Die deutschen Investoren sind noch ein bisschen risikoaverser, glaube ich. Und insofern ist natürlich auch das Potential, wirklich Unicorns hier auf die Straße zu bringen, ein bisschen kleiner.
Wenn du Bundeskanzlerin wärst, was würdest du ändern? Hast du eine Agenda? Hast du konkrete Verbesserungsvorschläge? Oder sagst du, hey, läuft schon super? Vielleicht auch jetzt mit Bezug auf die Corona-Krise, die allgemeine Politik. Bist du happy? Was würdest du, fällt dir also, da was ein?
Was würde ich machen? Ich würde einmal noch mehr Geld da reinstecken, dass Frauen gegründete Startups mehr gefördert werden. Dass es nicht nur jetzt auch mehr VCs gibt, die eben sich auf die Frauengründerteams konzentrieren, sondern dass es eben auch mehr Förderprojekte und Fördervolumen gibt, wie beispielsweise von der IBB, die ins Leben gerufen werden, um auch insbesondere Frauenteams zu fördern. Ich finde, das ist eine gute Sache und ich glaube, das ist gut für die Wirtschaft. Das ist das eine. Zum anderen natürlich insgesamt mehr Startup-Hilfen. Also ich glaube, jeder Startup, was ich hier in Berlin kenne, hat schon mal von verschiedenen Startup-Hilfen profitiert, sei es ein Profitprojekt oder sei es ein Innovationsassistent. Das sind so bestimmte Projekte im Land Berlin und ich glaube, sowas muss bundesweit auch in Deutschland mehr zur Verfügung gestellt werden, weil es einfach sehr hilft als junges Unternehmen, als kleine Starthilfe.
Gründen hat ja natürlich mit Erfolg zu tun, aber auch mit Misserfolg, mit Fehlern, mit Scheitern. Und in Deutschland haben wir eine Scheiter-, eine Fehlerkultur, die anders ist als woanders. Und ein Element, das zu ändern, ist, über Fehler zu reden. Hast du einen coolen persönlichen, vielleicht auch geschäftlichen Fehler, über den du reden möchtest, der zeigt, dass wir bei der Fehlerkultur ein Stück vorankommen?
Also ich glaube, wir haben in der ganzen Historie von Selfapy schon wirklich uns einige Fehler geleistet. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wir haben wegen Unkoordination, als wir mit unserem größten Krankenkassenpartner live gegangen sind, haben wir kurz vorher, weil das nicht mit dem technischen Team abgesprochen war, die Seite neu gewartet, sodass sich keiner in dem Moment anmelden konnte, als der Newsletter vom größten Krankenkassenpartner live gegangen ist. Ich glaube, das war einer der größten Fehler, die ich sehr schmerzlich in Erinnerung gezogen habe. Wir haben auch mal vergessen, als wir umgezogen sind, Nachsendeverträge mit dem Post-Nachsendeanträge zu machen, sodass unser Konto irgendwann gesperrt wurde, weil wir irgendwelche Fristen nicht eingehalten haben. Also wir haben uns schon so ziemlich jeden Fehler gegönnt, den es so gibt, glaube ich. Und ich kenne auch wenige, die nicht gemacht haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass Gründer darüber viel sprechen, über solche Fehler und nicht nur immer auf das Gute pochen, sodass man als Gründer merkt, zum einen, es ist normal, das macht jeder, man muss sich dafür nicht geißeln und zum anderen eben, dass zukünftige Gründer diese Fehler hoffentlich auch vermeiden können.
Absolut. Wenn du jetzt heute in Berlin eine Gründerin triffst oder einen Gründer und die fragen dich um Rat, hey, ich könnte einen Job kriegen, der ist sicher, da kriege ich ein gutes Gehalt, ich könnte gründen, ich habe eine gute Idee, aber ich traue mich nicht, meine Eltern, die sind dagegen. Was rätst du denen?
Ja, das ist keine schwere Frage. Ich würde immer raten zum Gründertum. Ich finde, Gründen ist eine großartige Sache. Ich denke, es braucht mehr Mut bei jungen Leuten, auch mal ins kalte Wasser zu springen, auch mal zu sagen, hey, ich wage diesen Schritt. scheiß drauf, wenn ich kritisches Feedback bekomme oder faile, dann ist das so. Und dann ist es trotzdem eine Erfahrung, die ich für mich mitnehme. Und ich wage es trotzdem, auch wenn es nicht die hundertprozentige Absicherung gibt, dass das was wird. Und ich glaube, Gründen ist natürlich eine Möglichkeit, das zu machen oder das in ein Unternehmen, in eine Vision zu formen, was man wirklich machen möchte, was einen antreibt. Bei uns ist es jetzt sehr klar, also ich habe nicht gegründet, um zu gründen, ich habe gegründet, um Menschen mit psychischen Erkrankungen zu helfen. Und das tue ich seit 4,5 Jahren arbeite ich an diesem Thema. Und ich möchte nichts anderes mehr tun. Und ich glaube, das ermöglicht natürlich das Gründen, wirklich das Projekt nach vorne zu treiben, wo man wirklich das ganze Herz reinstecken kann. Und ich glaube, dann wird Arbeit nicht zur Arbeit, sondern zur Berufung und macht Spaß. Und man steht jeden Morgen gerne dafür aus. Und ich glaube, das ermöglicht Gründen einen auf jeden Fall.
Absolut. Und das strahlst du total aus. Die Begeisterung für die Sache, auch man spürt förmlich, wie du dich wohl in deiner Haut fühlst. Zum Abschluss vielleicht nochmal so ein bisschen eine Vision. Wenn wir in nochmal 15 Jahren dieses Gespräch führen würden und dann zurückschauen, was wird sich geändert haben? Was passiert? Weil vor 15 Jahren, als wir anfingen, da gab es die allerersten Pre-iPhone, Smartphones. Facebook war 1,5 Jahre alt, klitzekleines Startup. Die Welt sah ganz anders aus. Und wenn wir jetzt nach vorne schauen, die nächsten 15 Jahre, wie wird sich die Welt verändern? Was ist deine Vision oder deine Einschätzung oder dein Best Guess?
Jetzt auf die Gründerszene bezogen, hoffe ich natürlich schon auch, dass Deutschland ein bisschen mehr auch den US-Spirit in manchen Teilen annimmt, mehr auch in Risikokapital investiert, weil das ja momentan auch in eine ganz gute Richtung geht. Ich hoffe natürlich, dass das Corona-bedingt jetzt auch nicht zurückgeht, der Investitionsmarkt, sage ich mal, was Startups angeht, dass die trotzdem weiterhin finanziert werden. Ich hoffe, dass Deutschland weiter gefördert wird daran, dass es die Gründerszene gibt, dass auch nicht nur Berlin ein Hub ist, sondern auch mehrere Städte in Deutschland. Also wir sind hier jetzt eine sehr privilegierte Struktur, sage ich jetzt mal, mit sehr viel Gründernetzwerken. Das gibt es in Deutschland natürlich so jetzt nicht. Und ich hoffe natürlich auch, dass sich das ein oder andere Startup, dass es den einen oder anderen wirklich riesen Success wie ein Delivery Hero noch gibt in Deutschland, sodass auch insgesamt das Ansehen von der Startup-Kultur eben weiterhin hoch ist.
Selbstkritisch, was können die VCs besser machen? Also Politik macht besser, die Gründer machen besser, alle machen besser, aber was könnten eigentlich VCs besser machen?
Also ich würde mir wünschen, dass es auch ein paar VCs gibt, die nicht auf die nicht nur auf den schnellen Rocket-Ansatz des Wachstums pochen, sondern die sagen, ich mache vielleicht ein bisschen andere Risikogewinn-Abwägung und sage, ich baue eher ein paar Unternehmen auf, wo die Chance, dass sie failen, kleiner ist, aber die Chance, dass sie vielleicht für nur ein 2x verkauft werden, größer ist. Und mache nicht nur diese, entweder es wird fürs 10-fache verkauft oder 9 von 10 Startups können halt pleite gehen, ist halt so, ist mir egal. Ansatz, das ist finde ich gar nicht unbedingt der beste Ansatz. Ich denke, man kann sehr viel langfristigere, nachhaltigere Geschäftsmodelle auch aufbauen, indem man ein bisschen langsames Wachstum erwartet, dafür aber eben nachhaltigeres Wachstum. Und das muss natürlich in der Fondsstruktur auch insofern gegeben sein, dass man nicht immer nur das vielfach 5x erwartet von einem Unternehmen.
Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, weil in Deutschland sind wir genau nicht sozusagen getrieben von diesen großen Erfolgen, Google, Facebook, Amazon, sondern von den Hidden Champions, vom Mittelstand und mittelständische Unternehmen sind genauso gewachsen. Ja. Von daher hat es sicher seine Berechtigung.
Ja.
Wir haben in unser Leitbild beim HTGF geschrieben, wir wollen 3 Unicorns hervorbringen, haben wir noch nicht geschafft, sind wir auch noch ein kleines Stückchen von weg. Aber wir freuen das und ihr seid sicher einer der Kandidaten, die sehr groß werden können. Und ob es dann 1/2 Milliarde oder 1 Milliarde ist, dann am Ende auch ein bisschen egal, aber groß und dann vielleicht sogar noch größer. Liebe Nora, vielen, vielen Dank für deinen super positiven Spirit, deine Zeit, eure tolle Arbeit bei Self-AP. Und ich glaube, ihr seid ein ganz, ganz toller Impuls, nicht nur in unserem Portfolio, sondern auch in der ganzen Berliner Gründerszene und macht weiter Werbung für Gründerinnen. Ich kann das so bestätigen, die Performance ist besser als bei rein männlichen Teams. Dankeschön.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.